Im Predigerkreis haben wir uns abgesprochen, dass wir eine Reihe Predigten halten über Beziehungen, Liebe und Ehe. Die Wochenzeitschrift Die Zeit hatte im März eine aufwendige Umfrage so getitelt: Was aus der Liebe wird? Das WZB, Wissenschaftszentrum Berlin, hat in einer umfangreichen Recherche 3.100 Deutsche nach Liebe, Familie und Partnerschaft befragt. Etwa 2 Stunden nahmen sich die Sozialforscher Zeit für jeden Einzelnen. Einige Bemerkungen, die die Zeit zu dem Ergebnis schrieb. Die Ergebnisse gewähren einen Einblick in die paradoxe Herzenswirklichkeit der Deutschen. Einerseits bleibt die monogame, verbindliche Liebe das nahezu unumstößliche Ideal. Andererseits hat sich die Paarbeziehung zugleich fundamental geändert. Es sei eine Abkehr vom Vertrauen auf das Schicksal hin zur Anerkennung des Zufalls zu verzeichnen. Lebensabschnittspartner lehnen die Deutschen allen Trennungsstatistiken zum Trotz ab. So die Zeit. Weiter heißt es: Die Ehe als einstmals starke Norm ist in Auflösung begriffen. Im Durchschnitt wird jede dritte Ehe geschieden. 1/4 aller minderjährigen Kinder haben geschiedene oder unverheiratete Eltern. Zusammenfassend heißt es: Die Verunsicherung der Deutschen ist mehr als eine Gefühlsverwirrung. Die Deutschen stehen an einem fundamentalen Übergang von alten Vorstellungen hin zu etwas Neuem, für das uns die Begriffe noch fehlen. Eine sehr ernüchternde Beschreibung von uns Deutschen über unser Beziehungs- und Liebesleben. Das wirft natürlich eine Menge von Fragen auf, auch an uns Christen. Zum Beispiel, wenn die Deutschen in so einem zentralen Lebensbereich verunsichert sind, weshalb sind wir Christen da nicht gefragt? Erwartet jemand von uns Christen eine Antwort oder Orientierung auf diese offensichtliche Gefühlsverwirrung? Wonach orientieren wir Christen uns? Haben wir eine Antwort? Oder sind wir ebenso verunsichert und gestehen uns das nur nicht ein? Eine Anmerkung: Patchwork-Familien sind wirtschaftlich gesprochen ein Wachstumsmarkt. Wo gibt es zum Beispiel von Gemeinden Hilfen für Patchwork-Familien oder ein Seminarangebot, das speziell auf deren Fragen abgestimmt ist? Sie haben nämlich ganz besondere Herausforderungen zu bestehen und zu bewältigen. Hier Hilfen für deren Situation anzubieten, wäre eine Alternative, anstatt diesen Umstand zu beklagen. In der gleichen Zeitschrift wurde ein paar Wochen später eine andere Umfrage behandelt, nämlich die Amoris Laetitia. Es ist die Umfrage der katholischen Kirche. Sie befragte weltweit Katholiken zu Beziehungs- und Familienfragen. Der Papst will einfach mal erfragt und ausgewertet haben, was seine Leute leben und inwieweit sich das, was sie leben, mit der bestehenden Lehre im Einklang noch befindet. Dazu bemerkt die Zeit: In der Liebe fragen die Christen erstmal nicht nach der Kirche. Sie lieben, wen sie wollen und wie es ihnen passt. Aber wenn es ernst wird in Beziehungsfragen, also bei den Kasualien, Hochzeit, Taufe, Tod, sind die Kirchen weiterhin gefragt. Zu fragen wäre auch hier: Unterscheiden wir uns an dieser Stelle von den Katholiken? Ist bei uns das Beziehungsleben auch Privatsache? Als Anmerkung: Wäre es nicht für uns auch hilfreich, mal eine Umfrage zu starten über unser Glaubensleben, unser Intimleben, was unser spezielles Glaubensprofil, unser Gemeindeverständnis, Friedensverständnis, unser Verständnis von der Bibel und so weiter, was das mit unserem praktischen Leben zu tun hat, zu starten. Ich denke, das würde unser Bild, das wir voneinander haben oder von unserer Gemeinde haben, der Wirklichkeit deutlich näher bringen. Welche Auskünfte gibt nun die Bibel über die Liebe, über die Ehe oder über die Beziehungen? Ganz am Anfang der Bibel, nämlich im 1. Mose 2, steht etwas, das Gott gestiftet hat, damit die Menschen seinen Auftrag überhaupt erfüllen können. Es geht um die Ehe. Dort heißt es: Darum verlässt ein Mann seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. In diesem kurzen Satz steht für mich mehr Weisheit, Lebenshilfe, Orientierung und Problemlösung als seitenlange Abhandlungen in Zeitschriften oder Büchern. Freilich ist auch festzustellen, dass noch einige Aussagen der Bibel dazugehören, um diese Ehestiftung zu verstehen. Zu dem Text ist zunächst ganz klar festzuhalten, obwohl es Gott ist, der die Ehe stiftet und gestiftet hat, steht hier kein Wort über eine notwendige Gottesbeziehung der beiden. Eigentlich wird nur ein notwendiger Schritt formuliert, der für das zu erreichende Ziel Bedingung ist. Über das Ziel wird mehr gesagt. Das Ziel ist eine Verbindung, das so ausschließlich gemeint ist für die beiden und gewollt ist von Gott her, damit die beiden wirklich ein Leib und eine Seele werden können. Da ist nicht im Ansatz an eine Lebenspartnerschaft gedacht oder Testphase, sondern eine lebenslange gegenseitige Begleitung, Hilfe und Stütze. Das bedeutet, mit dem gegengeschlechtlichen Partner eine Verbindung einzugehen, die so eng und besonders ist, dass sie nur mit einem Menschen zur gleichen Zeit für immer eingegangen werden kann. Der Mensch kann sich nur dann selbst finden, wenn er sich selbst schenkt. Sich selbst zu schenken, muss immer die freie Entscheidung des Einzelnen sein. Ehe im Eigentlichen ist eine Neuschöpfung. Es ist immer eine Verbindung, die es so in der Weltgeschichte noch nie gegeben hat und nie geben wird. Was wirklich Neues hat begonnen. Die Margit hat heute einige Mal auf Jesus hingewiesen, aus dem Römerbrief, denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge gemacht. Die Ehe ist so ein Ding, das Jesus gemacht hat. Und Jesus selbst hat im Markus-Evangelium auf diesen Mosetext hingewiesen und betont, dass es Gott von Anfang an so gewollt hatte. Das Einswerden mit Leib und Seele ist ein Prozess, der ein Leben lang dauert. Und wenn Einswerden ein lebenslanges Geschenk werden soll, dann gilt es auch diesen Prozess als eine Herausforderung anzunehmen. Damit dieses Einswerden mit Leib und Seele auch sich entwickeln und entfalten kann, benötigt es einen immerwährenden Schutz. Es braucht den Schutzraum des Vertrauens, der Treue, der Verlässlichkeit, ein gemeinsames, tragfähiges Fundament und nicht zuletzt Zeit. Eine Liebe, die Bestand haben soll, braucht zumindest diese Dinge. Es gelingt nicht alles auf einmal. Es entstehen immer wieder Enttäuschungen, Verletzungen und Rückschläge. Aber wo kann man denn diese Rückschläge und Enttäuschungen besser verarbeiten als im Schutzraum einer von Liebe, Achtung, Vertrauen und Treue bestimmten Ehe? Mit nichts wird das Einssein von Leib und Seele deutlicher und intensiver erfahren als durch den Geschlechtsverkehr von Mann und Frau, die sich in Liebe zugewandt sind. Deshalb hat auch die gelebte Sexualität für die Bibel einen besonderen Stellenwert und Schutz. Die Ehe ist nach der Bibel vom Vertrauen und von der Treue füreinander bestimmt. Sie ist der Ort, wo die Sexualität ihre von Gott geschenkte und gewollte Freude und Lust zur vollen Entfaltung bringen kann. Deshalb ist die sexuelle Erfahrung außerhalb der Ehe keine Bereicherung, sondern eine Belastung für eine eheliche Liebesbeziehung. Weil Sexualität eben nicht losgelöst von unserem Wesen und unserer Seele ist, sondern tief mit ihr verbunden. In der uns umgebenden säkularen Welt wird genau das Gegenteil gepredigt und gelebt. Dem Durcheinanderwerfer ist das perfekt gelungen. In dieser Welt wird die Ehe oft als das Gefängnis gesehen und der Tod einer erfüllten, lustbetonten Sexualität. Wen wundert es da noch, dass wir Deutschen uns in einer fundamentalen Gefühlsverwirrung befinden oder einer paradoxen Herzenswirklichkeit, wie die Zeit es schreibt? Dazu gäbe es noch viel zu sagen. Aber in dem Bibeltext steht noch eine Feststellung, die es in sich hat, nämlich: darum verlässt ein Mann seine Eltern. Warum verlässt er seine Eltern? Weil er die Frau, die zu ihm gehört und zu der er geschaffen ist, gefunden hat. In diesem Zusammenhang ist das Verlassen der Eltern mehrdeutig zu verstehen. Zunächst war es zur damaligen Zeit ein öffentlich-rechtlicher Akt. Damit war dokumentiert: wir beide sind verheiratet. Dieses das Elternhaus verlassen hatte damit dieselbe Bedeutung und Verbindlichkeit wie heute der Gang zum Standesamt. Dieses Verlassen war keine Testphase oder Probelauf, um sich besser kennenzulernen. Sie setzte eine Entscheidung voraus, nämlich Verantwortung füreinander zu übernehmen, öffentlich und rechtswirksam und damit verbindlich zu machen. Mit diesem Verlassen ist aber viel mehr und Bedeutsames gemeint. Beide Partner kommen ja aus einer jeweilig anderen Familie mit ihrer eigenen und in der Regel ganz unterschiedlichen Geschichte. Und diese Geschichte hat beide Partner geprägt. Und diese Prägung wird ihr ganzes Leben lang Einfluss auf sie haben. Wenn sich aber beide Partner nicht von dem bestimmenden und beherrschenden Anspruch dieser Prägungen lösen, wird sich das störend, es kann sein, zerstörend auf die Ehe auswirken. Was bedeutet das praktisch? Lösen vom Elternhaus war für mich überhaupt kein Thema, als ich geheiratet habe. Wie auch, ich habe den elterlichen Betrieb übernommen. Was sollte ich da schon verlassen? 3 Wochen nach unserer Hochzeit gab es den ersten Ehestreit, weil die Edith am Sonntag die Betten nicht gemacht hat. Und mein Problem war nicht, dass die Betten nicht gemacht waren, sondern mein Problem war, ich weiß noch genau, was ich gedacht habe, wie ich in der Schlafzimmertür stand: was würde dazu meine Mutter sagen? Und meine Mutter war zu dem Zeit 6 Jahre tot. In dieser Richtung gab es bei mir noch mehr Verhaltensweisen. Das ging bei mir so weit, dass ich am Anfang von meinen Kindern verlangt habe, dass sie sich so verhalten müssten wie jemand, der mich geprägt hat, wo ich gemeint habe, das würde seinen Erwartungen entsprechen. Und entsprechend habe ich die Kinder unter Druck gesetzt. Von Loslösen und Loslassen war bei mir keine Spur. Auf diesem Auge war ich blind. Das hatte natürlich Folgen, störende, zerstörende Folgen für unsere Ehe und hat unsere Ehe belastet. Heute erkenne ich, dass mein Verhalten damals zerstörende Tendenzen hatte. Schließlich holte sich Edith in ihrer Not Hilfe in der Person von der Hildegard Wiedemann von Burg Weinting. Damals waren die Ehepaar Wiedemann Prediger in Burg Weinting. Die Hildegard hat 2 Stunden mit der Edith geredet und nach 2 Stunden sind wir miteinander spazieren gegangen. Und dann hat die Hildegard zu mir gesagt, in der Bibel steht, der Mann wird Vater und Mutter verlassen. Was hast denn du verlassen? Was hat sich denn bei dir geändert aus dem Schlafzimmer? Das saß und hat einen Veränderungsprozess eingeleitet. Bald wurde mir klar, dass ich mich von meiner Mutter lösen musste, zu der ich ein sehr gutes Verhältnis hatte. Dass ich mich von meinem Vater lösen musste, sah ich nicht ein, auch sah keine Notwendigkeit, weil ich zu ihm kein so gutes Verhältnis hatte. Was sollte ich da auch lösen? Bis mir nach einiger Zeit klar wurde, auch diesen Schritt habe ich bitter nötig. Und für mich war klar, dass ich diesen Schritt nicht allein mache, sondern dass ich sie vor einem Zeugen mache und dass ich das Jesus gegenüber vollziehe. Ich wollte nicht wieder im Alleingang, in eigener Blindheit gefangen bleiben. Aus vielen Gesprächen weiß ich heute, dass viele Ehen, auch wenn sie schon lange verheiratet sind, deshalb nicht zueinander finden, weil die Beteiligten von ihren Prägungen bestimmt sind, die sie zum Teil verfluchen und doch nicht loskommen davon. Im Sprachgebrauch heißt es, da bist du bei mir falsch gewickelt oder ich bin halt so gewickelt. Und das ist eine Aussage, die darauf hindeutet, was unsere frühe Kindheit für Auswirkungen auf uns hat. Wer eine Ehe eingehen will, der sollte bereit sein, seine Windeln hinter sich zu verbrennen. Und dazu ist es nie zu spät. Ob eine Ehe die Neuschöpfung zur Entfaltung bringen kann, hängt wesentlich davon ab, ob und wie weit beide Partner bereit sind, ihre Windeln zu verbrennen. Auf der einen Seite ist die Ehe eine Neuschöpfung. Auf der anderen Seite wird sie von der Geschichte der Partner getragen und wesentlich beeinflusst. Und diese Geschichte, die jeweilige Geschichte, ist wichtig, weil sie notwendig ist für die eigene Identität. Sie sorgt gewissermaßen für Kontinuität. Aber die eigene Geschichte und die sie begleitenden Prägungen gehören immer wieder in ihre Schranken verwiesen, weil sie sonst lähmend wie ein nasser Mantel um die Originalität der Ehe und deren Lebendigkeit sich legt. Ist nun der Bestand einer Ehe gesichert, wenn beide Partner dem Rat der Bibel in ihrem gemeinsamen Leben folgen? Gesichert ist es nicht, aber die halbe Miete ist es schon. Das Leben selbst, die Ehe, die Liebe und die Sexualität sind nicht in den Griff zu bekommen. Alles zusammen ist eine lebenslange Baustelle. Sie bedarf der Pflege und der Hege. Auch bei Christen gibt es Scheitern, Zerbruch, Entfremdung, Erkaltung der Liebe. Nicht bei allen sichtbar und erkennbar. Bei anderen ist dieser Zerbruch durch Trennung und Scheidung sichtbar. Wie kann das sein, dass Christen sich scheiden lassen, wenn Jesus doch sagte, was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht trennen. Erkalten der Liebe, Ehescheidung sind nach der Bibel ein gravierender Zustand der Entfremdung aus der Liebe, die Gott uns anbietet. Es braucht viel Begleitung, Liebe, Zuwendung, Einfühlungsvermögen und in aller Regel Zeit, diese Entfremdung zu überwinden. Es braucht Zeit dafür, aber die Zeit heilt die Wunden nicht. Ich habe hier zwei Blätter mitgebracht, jedes mit unterschiedlicher Farben und unterschiedlichen Gravierungen oder Konturen. Und was passiert jetzt? Das sind nicht zwei Blätter, sondern das sind vier Blätter. Was passiert jetzt, wenn diese zwei, die eins sind, auseinandergerissen werden? Dann klebt an beiden Blättern was. Und das ist sehr unterschiedlich. Das kann bei einem stärker sein und beim anderen schwächer. Und das bleibt an einem haften. Und wenn nun ein Partner eine neue Beziehung eingeht und selbst wenn der Partner ein unbeschriebenes Blatt ist, wird das immer, wenn das nicht geheilt ist, eine Reibungsfläche sein. Und wenn das nicht geheilt ist, wird es immer sich störend auf die künftige Beziehung auswirken. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir bei einem Zerbruch einander helfen, dass diese Wunden geheilt werden. Bei allem Schmerz, bei aller Trauer und aller Verletzung, die so ein Zerbruch mit sich bringt, dürfen wir nicht übersehen, dass es ein Markenzeichen der Helden der Bibel ist, dass sie gravierend gescheitert sind. Der Mose war ein Mörder. Am Ende der sanftmütigste Mann auf Erden. Der David war ein Mörder und Ehebrecher. Am Ende ein Mann nach dem Herzen Gottes. Paulus hat die Gemeinde Jesu grausam verfolgt. Am Ende ein glühender Verfechter von Jesus Christus. Und Petrus hat Jesus kurz vorher hoch und heilig versprochen, zu ihm zu stehen, bis in den Tod, und kurz später hat er ihn verleugnet. Und er wurde der Gründer der Gemeinde. Gerade deren eigenes Versagen befähigte sie dazu, Großes in ihrem Leben zu bewirken. Denn unser eigenes Versagen kann der Schlüssel dazu sein, barmherzig zu werden. Gott selbst ist barmherzig und er will, dass auch wir barmherzig sind. Ich habe am Anfang gesagt, dass bei der biblischen Begründung der Ehe, dass da kein Gottesbezug steht und gefordert ist. Etwa 2000 Jahre später greift der Paulus diese Ehebegründung der Bibel nochmal auf und stellt einen entscheidenden Zusammenhang her. Dort heißt es, erinnert ihr euch an das Wort, ein Mann verlässt seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Und dann die Ergänzung, das ist ein großes Geheimnis. Ich deute dieses Wort auf die Verbindung zwischen Jesus Christus und seiner Gemeinde. Wenn es in der Bibel um die Beziehung des Menschen zu Gott geht oder um die Beziehung von Jesus Christus und der Gemeinde, wird kein Bild so oft in der Bibel verwendet wie das von Mann und Frau oder Braut und Bräutigam. Ohne die gelebte Gottesbeziehung kann keine Ehe die von Gott gewollte Bestimmung erfüllen. Aber dieses Thema wäre eine Predigt für sich. Zum Schluss noch ein Zitat von Dietrich Bonhoeffer, der im KZ wegen seines Glaubens hingerichtet wurde. Bonhoeffer sagt, Gottes Wahrheit ist Gottes Liebe und Gottes Liebe macht uns frei von uns selbst für den anderen. Gottes Wahrheit ist Gottes Liebe und Gottes Liebe macht uns frei von uns selbst für den anderen. Nach einem kurzen Moment der Stille singen wir das Lied, gut, dass wir einander haben.